Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Meine geliebte Oma wohnte nach der Flucht ihr gesamtes Leben lang in Ohsdorf, hier ganz in der Nähe. Und es begab sich aber zu der Zeit, dass sie einen neuen Pastor bekam. Und der neue Pastor trug oft, nicht immer, aber oft unter dem Talar zu seinen schwarzen Schuhen weiße Socken. Meine Oma ging insgesamt nicht oft in den Gottesdienst, aber wenn sie in den Gottesdienst ging, was selten der Fall war, und sie sah den Pastor mit den weißen Socken unter dem Talar, dann hatte sie richtig schlechte Laune. Eigentlich kann ich mich an kaum etwas erinnern, was meine Oma so aufgebracht hat wie diese weißen Socken. Sie führte eine insgesamt nicht so glückliche Ehe. Also ihr Mann störte sie auch und sie ist irgendwann mit 75 oder so auch ausgezogen und hat ihn allein zurückgelassen, aber das ist ein anderes Thema. Kam aber auch wieder zurück. Aber sie hat sich kaum mal so aufgeregt wie über diese weißen Socken, die der Pastor unter dem Talar trug. Und du fragst dich jetzt natürlich, ob ich weiße Socken anhabe. Ja, das ist eine spannende Frage. Ich habe wirklich darüber nachgedacht, ob ich heute in einem bunten Hemd predige. Ich hatte nur kein buntes Hemd. Und dann habe ich gedacht, ach, so ein normaler Pulli, das sieht irgendwie so aus, als hätte ich vergessen, dass traditioneller Gottesdienst ist. Also habe ich mich in der Sockenfrage beschäftigt. Ja, und ihr werdet euch fragen, wie das ausgegangen ist. Diese Geschichte wäre es eigentlich nicht wert, erzählt zu werden, wenn sie nicht Hintergrund einer Problematik wäre, die sehr, sehr tief in der Christenheit verwurzelt ist. Und das ist die Frage, ob alles richtig ist. Und diese Frage geht zurück bis zu der Zeit Jesu, als nämlich, wir haben es gerade gehört, ein römischer Hauptmann zu Jesus kommt und fragt, ob er seinen Knecht heilen kann. Ein völliger Skandal. Denn es war einem Juden nicht erlaubt, mit einem Nichtjuden irgendwie Kontakt zu haben. Und heute werden wir es zu tun haben mit einer Geschichte, die noch viel, viel schlimmer ist. Sie markiert aber auch die tiefste Wende in der Geschichte der Christenheit. Es ist eine völlige Kulturwende. Und sie ist so tief, dass wir heute eigentlich kaum ahnen können, wie tief sie ist. Und wir werden am Ende der Predigt, es tut mir wirklich leid, euch das jetzt schon sagen zu müssen, aber ich sage es euch, ich verschone euch nicht, wir werden uns die Frage stellen, ob das, was wir für gut und richtig halten, was für uns so seine Ordnung hat, beim traditionellen Gottesdienst trägt ein Pastor einen schwarzen Talar, ob das eigentlich die gesamte Wahrheit ist. Und die Antwort kann ich euch jetzt schon sagen, never, ever, ever. Nein, ist es nicht. Wir glauben nur, dass es so ist, weil wir daran gewöhnt sind. Aber wir werden heute gleich zu tun haben mit Menschen, die durch viel, viel tiefere Herausforderungen gegangen sind. Und das ging bis an die Grundfeste ihres Glaubens. Das hier sind nur Klamotten. Da ging es um viel mehr. Wir schauen einmal so dahin und denken, okay, Jesus war auferstanden und die junge Christenheit verbreitet nun die Nachricht vom auferstandenen Jesus mit allem Guten und all dem Schwierigen, was damit zusammengehört, Christenverfolgung und äußerst hasserfüllte Reaktionen auf die Botschaft von der Liebe Gottes. Eigentlich merkwürdig, aber es war so. Es gab aber auch wunderbare Momente, wo Heilungen im Namen Jesu geschahen. Und dann tauchten so theologische Fragen auf bei Petrus und Thomas und wie sie alle hießen. Nämlich zum Beispiel, sind Christen eigentlich noch Juden? Oder ist das jetzt eine eigene Religion? Wenn man die gefragt hätte, hätten sie gesagt, klar sind wir noch Juden. Also wir gehören zum Volk Abrahams, wir gehen in den Tempel, wir beten dort, wir treffen uns später in der Synagoge. Also eigentlich sind wir doch alle Juden, hätten sie gesagt. Oder wer kann nun eigentlich zu Jesus gehören? Also man hört jetzt als irgendjemand von Jesus damals, also im Jahr 35 sagen wir mal, und wer darf jetzt eigentlich dazugehören? Wer nimmt eigentlich am Gottesdienst teil? Ehemalige Juden oder jeder? Darauf hat man sehr unterschiedliche Antworten gegeben. Und zum Beispiel hat man erwachsene Männer, die Christen wurden am Anfang noch beschnitten. So wie das bei jüdischen Kindern, bei den Kindern der Fall ist. Das hat sich dann recht schnell geändert und ich ahne warum. Oder welche Gottesdienste feiern wir jetzt eigentlich? Was gehört dazu und was nicht mehr? Feiern wir noch den Gottesdienst, wie er war, bevor Jesus kam oder ändert sich jetzt etwas? In diesem Zusammenhang, in diese Zeit auch, fällt die Geschichte, die heute unser Predigttext ist. Und sie hat eine Vorgeschichte, die ich euch nicht vorlese, sie ist sehr lang, sondern ich erzähle sie euch, nämlich es gab in Caesarea, einer römischen, also römisch besetzten Hafenstadt, gab es einen Hauptmann Cornelius. Und von dem steht in der Bibel, dass er zwar Römer war, aber er war bei den Juden sehr beliebt. Denn er war äußerst großzügig und er versuchte auch irgendwie, so gut ein Römer das halt konnte, mit Gott zurechtzukommen, also fromm zu leben, was immer das hieß. Also ich sag mal, er versuchte wahrscheinlich die jüdischen Gebote zu halten. Er war nach Israel gesandt worden als Römer und nun fing er an, den jüdischen Glauben interessant zu finden. Und dem passierte es, als er betete, dass ein Engel zu ihm sprach und sagte, schick Leute nach Joppe. Und da sollen sie nach einem Mann fragen, der heißt Petrus. Und er dachte so, was? Das klingt jetzt nicht wirklich nach einer sinnvollen Botschaft. Also sollte es dir passieren, dass du im Gebet sitzt, also vielleicht heute Abend, hast du dich einen Augenblick zurückgezogen, sitzt da in deinem Ohrensessel, das Kaminfeuer prasselt, vielleicht hat jemand von euch einen Kamin, und dann hörst du eine Stimme, die sagt, schick jemanden nach Neumünster und da soll er nach jemandem suchen, der heißt Ulf. Dann ist das ähnlich wahrscheinlich. Und dass diese Geschichte gut ausgeht, kann ich dir jetzt schon sagen, ist nicht sehr wahrscheinlich. Aber in diesem Zusammenhang gehört diese ganze Geschichte. Und zur gleichen Zeit passierte es, dass Petrus, der, wo glaubt ihr wohl gerade war, in Joppe, dass der eine Erscheinung hatte. Und da kam ein Tuch vom Himmel runter, so vor seinem inneren Auge. Und da waren alle möglichen unreinen Tiere drin, die ein Jude nicht mal anfassen darf. Und eine Stimme sagte, schlachte und iss. Und er so, was? Nein, im Leben nicht. Ich werde das nicht anfassen. Und die Stimme wiederholte es, schlachte und iss. Und der, nein, ich mache das nicht. Ich habe nie was Unreines angefasst. Ich bin Jude, ich bin sauber. Saubere Hände hier. Und die Stimme wiederholte das und schließlich sagte Gott zu Petrus, was ich rein nenne, sollst du nicht unrein nennen. Also dachte Petrus, okay, da ändert sich gerade etwas. Und in diesem Zusammenhang fällt unser Predigttext und da tauchen Leute bei Petrus auf und sie fragen nach Petrus in Joppe. Und er hört das und da heißt es, da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach, siehe, ich bin's, den ihr sucht, aus welchem Grund seid ihr hier? Sie aber sprachen, der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden, hat einen Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich sollte holen lassen in sein Haus und hören, was du zu sagen hast. Da rief er sie herein und beherbergte sie. Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kam er nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen, fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen. Cornelius sprach, vor 4 Tagen kam um diese Zeit betete ich um die 9. Stunde in meinem Haus. Und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand und sprach, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Hause des Gerbers Simon am Meer. Da sandte ich sofort zu dir und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. In Petrus' Welt war ein Römer das Schlimmste, was einem passieren konnte. Das Volk der Juden hatte einen vollkommen berechtigten, tiefen Hass auf die Römer. Nehmt euch den schlimmsten euch verfügbaren Zusammenhang von Feindschaft und Hass und verdoppelt das, dann seid ihr dort, wo ein Jude zur Zeit des Petrus emotional war, wenn es um einen Römer ging. Denn die Römer hatten nicht nur Israel besetzt, sie hatten auch noch im Tempel von Jerusalem ein Standbild des Kaisers, des römischen Kaisers aufstellen lassen und hatten Menschen bei Todesstrafe gezwungen, entweder dieses Standbild anzubeten, es zu küssen oder sich töten zu lassen. Und nicht wenige ließen sich töten. Aber auch nicht wenige haben es lieber getan. Es war eine zutiefst von Feindschaft und Hass geprägte Beziehung. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich eigentlich von irgendeinem Fall weiß, wo mal so ein schwerer Konflikt aufeinander stieß, und mir ist Corrie ten Boom wieder eingefallen. Wir hatten ja vor Monaten eine Predigt über sie, die im KZ Ravensbrück war und später in einer Gemeinde einen ihrer ehemaligen KZ-Wärter traf, der sie um Vergebung bat. Und sie hat es geschildert, wie schwer ihr das fiel, dem zu begegnen, aber sie hat letztendlich die Größe gefunden in sich, mit Gottes Hilfe zu sagen, ja, ich vergebe dir. Und sie schrieb selbst, es hat eine Flut von Liebe in ihr ausgelöst, die sie so gar nicht kannte. Aber so ein tiefer Konflikt besteht zwischen Petrus und jedem Römer. Und der Hauptmann, von dem wir heute hören, ist einer der Besatzer, also ist einer der mächtigen Männer der Besatzer. Und als er seine Leute zu Petrus schickt, wir wissen nicht, ob das Juden oder Römer waren, aber wir würden vermuten, dass es Römer waren, da klopfen also Gesandte eines Erzfeindes an die Tür des Petrus. Und sie sprechen einen römischen Namen aus, Cornelius, und Petrus weiß in der gleichen Sekunde, was die Stunde geschlagen hat. Ein Römer fragt nach ihm. Und es ist eine massive emotionale Hürde, die er in dieser Sekunde gefühlt haben wird. Es ist der Bruch mit allem, was ihm lieb und teuer ist. Es gibt eine reine Welt für ihn, und das ist die Welt Gottes. Die versuchen, die Juden schon immer reinzuhalten. Sie versuchen, sich reinzuhalten, weil sie wissen, dass Gott heilig ist und alles, was unrein ist, hat keinen Bestand vor ihm. Und ein ganzes Volk, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, in allen möglichen Sauereien sich zu ergehen, alle möglichen Dinge zu tun, die ein Jude zutiefst unrein findet, da gibt es keine Möglichkeit, einen Kontakt zu haben. Er würde nie, aber auch nie in ein römisches Haus gehen. Er würde nie einem Römer die Hand geben. Er würde nicht mal auf der gleichen Straßenseite mit ihm gehen. Er würde nicht mit ihm reden. Er würde nicht seine Tochter heiraten. Er würde nichts tun, was ihn mit diesem Volk zusammenbringt. Es ist wirklich ein Feind, von dem hier die Rede ist. So steht Petrus eine Sekunde lang oder einige Sekunden lang an einer sehr dünnen Linie. Eine Entscheidung für oder gegen eine kulturelle Revolution der jungen Christenheit, die er gerade nicht geahnt hat, die sich innerhalb weniger Sekunden ereignet, und er ist in ihr Epizentrum geraten. Er wusste es nur noch nicht. Und es schwingt in den Worten, die die Boten aussprechen, etwas mit, was eine subtile Drohung in sich trägt. Denn es ist ein Hauptmann der Besatzer, er schickt Boten, und eine Bitte ist eigentlich auch ein Befehl. Und die Boten sagen, der Hauptmann selbst hätte einen Befehl empfangen, aber was heißt das anderes als, wir geben diesen Befehl an dich weiter. Holt Petrus nach Caesarea, und er steht vor der Frage, ob er dem stattgeben will oder ob er das tut, was in seiner Umgebung zu dieser Zeit ein tiefes Bedürfnis war, zu widerstehen. Und Petrus hatte schon mal nach dem Schwert gegriffen. Er war ein impulsiver und eigentlich auch gewalttätiger Mann. Da liegt eine Drohung vor, es liegt eine Drohung im Raum, und es ist auch eine geistliche Anspannung darin, denn Petrus hatte gerade ja kurz zuvor diese Erscheinung gehabt, wo er etwas Unreines berühren sollte, und Gott hatte gesagt, nenne du nicht unrein, was ich rein genannt habe. Also ahnte er, dass Gott ihn in eine Richtung drängt, geradezu, und das wollte er nicht wissen. Er sollte Kontakt zum Unreinen bekommen, was er noch für vollkommen unmöglich hielt, aber Gott drängt ihn, nein, er zwingt ihn fast in diese Richtung. Und in diesen wenigen Sekunden, in denen die Boten vor seiner Tür stehen, muss Petrus eine Entscheidung fällen. Wie bringt er das jetzt zusammen, diese Erscheinung, die er hatte, und diese Feinde, die vor seiner Tür stehen? Und wir kennen seine Entscheidung, er tritt beiseite, er öffnet die Tür einen Spalt weiter und lädt die Boten in sein Haus. Und dann steht dort ein Halbsatz, den man leicht überliest, aber wenn wir genau hinschauen, merken wir es. Da rief er sie herein und beherbergte sie. Er lässt die Boten nicht nur in seine Wohnung, sondern er gibt ihnen Gastfreundschaft. Er isst und er trinkt mit ihnen. Er hört ihnen zu. Und er lässt sie ausführlich berichten, was sie über den Auftraggeber wissen. Sie hatten es schon gesagt, dass er ein frommer, ein gottesfürchtiger Mann wäre. Aber Petrus lässt das an sich heran. Und damit hat er den ersten großen Schritt in eine ganz folgenreiche Richtung getan. Und es wird wenige Jahrhunderte später sein, dass die entscheidende Kirche, die eine entscheidende Kirche der Christenheit in Rom stehen wird. Das hat Petrus nicht mehr erlebt. Er wurde ja in Rom hingerichtet, aber es sind nur ein paar Jahrhunderte. Es ist eigentlich nur ein Augenzwinkern in der Geschichte. Und so macht Petrus sich am nächsten Tag auf, geht mit diesen Boten und einige Brüder aus Joppe, lesen wir, gingen mit ihm. Wir wissen nicht warum, vielleicht waren die einfach nur neugierig und haben gedacht, oh, da passiert was Entscheidendes, vielleicht wollten sie Zeugen sein, wenn Petrus hingerichtet wird. Vielleicht hat Petrus auch moralischen Beistand gesucht, vielleicht hat er gesagt, komm mit mir und betet mit mir. Oder vielleicht waren es einfach nur seine Freunde, wir wissen es nicht. Aber so kommt er am folgenden Tag nach Caesarea. Es ist eine römische Stadt in Israel, dort gibt es eine große Garnison, da kann man heute noch Reste von sehen. Dort ist der Palast des römischen Statthalters, ein wirklicher Palast, ein Hafen voller Kriegsschiffe und Soldaten an den Stadttoren. Alles atmet Besatzung. Unfreiheit, Unterdrückung, Gefahr für Juden, das ist das, was man dort fühlt, wenn man in diese Stadt geht. Und dorthin geht Petrus, halb gebeten und halb befohlen. Aus Petrus' Sicht ist es eine hochfragwürdige Angelegenheit und umso größer muss seine Überraschung gewesen sein, wirklich groß muss die Überraschung gewesen sein, als er dem Feind seines Volkes, dem Unterdrücker seiner Freiheit, diesem Römer entgegentritt. Und der, und da wird es wirklich merkwürdig, hatte nicht nur bereits gewartet, sondern er hat seine Freunde und seine Familie eingeladen, damit sie bei diesem Besuch anwesend wären. Für Cornelius hatte die Angelegenheit offenbar die höchste Bedeutung und es ist etwas, was wir üblicherweise nicht erleben, was eigentlich auch uns ja nie passiert. Mir ist es nur ein einziges Mal passiert und das in Afrika, dass es geschieht, dass jemand in ein Haus kommt und da sind lauter Leute, die mit großer Erwartung auf diesen Besuch schauen und die jedes Wort von den Lippen des Besuchers lesen wollen. Die wirklich innerlich darauf vorbereitet sind, dass jetzt jemand was ganz Entscheidendes sagt. Katha, in Gabobo war das, in der Nebengemeinde, unserer Partnergemeinde. Da waren wir auf dem letzten Besuch, Imke und ich wurden in ein Haus dort gebracht, weil wir dort übernachten sollten. Und da hatten sich die Ältesten der Gemeinde aus diesem Gemeindebezirk und die ganzen Freunde und Verwandten und noch ein Übersetzer und zwei junge Männer, die im Haus mit uns übernachten sollten, weil wir die Sprache nicht sprachen und so weiter. Die hatten sich alle versammelt in einem Mikrowohnzimmer und jedes Wort, das ich sagte, wurde für reines Gold erklärt. Davon könnt ihr als Gemeinde etwas lernen. Aber Petrus hat nicht geahnt, dass er in eine Situation kommt, in der die Botschaft Jesu von Liebe und Vergebung, von echter und tiefer Annahme durch Gott, von Römern aufgesogen wird. Die ersten Christen hatten nur die Erfahrung gemacht, dass wenn sie irgendwo hinkamen, innerhalb ihres Volkes oder zu anderen, manche zwar offen waren, aber viele auch nicht. Es gab immer wieder tiefe Feindschaft und von den Römern gab es tiefe, tiefe Feindschaft. Petrus selbst wurde immer in Rom am Ende hingerichtet. Und dieser Römer hat etwas getan, was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Er hat seinen ganzen Einfluss geltend gemacht und hat schon alle Leute um ihn herum darauf vorbereitet, dass es jetzt etwas Entscheidendes über Gott zu lernen gäbe und sie sollten bitte alle herkommen, damit sie das auch hören. Und er hat es irgendwie verstanden, eine Situation der Offenheit zu erzeugen für das, was Petrus zu sagen hat. Das führt Petrus in eine skurrile und eigentlich auch peinliche Situation, in der dann der Cornelius ihm zu Füßen fällt und ihn anbetet. Da muss man sagen, der hat auch alles Mögliche nicht richtig verstanden, der Cornelius. Also er hat es irgendwie missinterpretiert mit Petrus. Und Petrus klärt das auf. Aber es sagt uns etwas über Cornelius. Der ist nämlich zwar aus einer völlig anderen Kultur stammend, aber er ist vollkommen bereit, sich der Frage nach Gott bis in eine Tiefe auszusetzen, die ihn alle Vorsicht fahren lässt, wo seine eigene Reputation, sein Image, das, was Leute über ihn denken, was seine Untergebenen über ihn denken, seine Familie über ihn denkt, ihm so weit egal geworden ist, dass er etwas tut, was ein erwachsener Mann seiner Zeit, was ein Besatzer in Israel nie getan hätte. Er verbeugt sich vor einem Juden. Er fällt dem zu Füßen. Das ist eine total verkehrte Weltordnung. Nie, nie, nie hätte ein Römer mit einem Schwert das getan. Er wäre eher gestorben, als das zu tun. Und Cornelius ist in seiner Seele so bereit, er ist so verzweifelt auf der Suche nach Gott, dass er, als er das Gefühl hat, er begegnet jetzt einer Situation, in der Gott anwesend sein könnte, sofort sich demütigt und sagt, egal was es kostet, es ist mir egal was es kostet, ich will jetzt mit Gott ins Reine kommen. Ja, er hat es verkehrt verstanden, Petrus war nicht Jesus, aber darum geht es hier nicht, es geht um die Haltung des Cornelius. Und wir als Gemeinde, und jetzt kommt der schwierige Punkt, und gleich komme ich zu meiner Oma zurück, wir als Gemeinde müssen, glaube ich, verstehen, dass Menschen anderer Kulturen, die überhaupt nicht in unser Weltbild passen, manchmal viel bereiter sind als wir, sich der Frage nach Jesus zu stellen, wenn wir nur bereit sind, mit ihnen zu interagieren. Und dass das Thema der alten christlichen Gleichförmigkeit, ich sage mal seit 1500 irgendwas, also seit der Reformation, haben wir so eine Art deutsche christliche Gleichförmigkeit, die, glaube ich, auch manchmal versucht zu vermeiden, dass sich die Kultur verändert der Christenheit, dass das vor diesem Hintergrund überhaupt keinen Bestand hat. Hier trifft sich ein zutiefst verwurzelter Glaube mit einer total heidnischen und für die Juden widerlichen Kultur, aber dieser Heide, dieser widerliche Mensch, den Petrus nur hassen kann, ist viel bereiter, als Petrus selbst es war, wenn es um die Frage nach Gott geht. So bereit war Petrus gar nicht, nicht so wie Cornelius. Und das ist eine demütigende Situation für ihn und ganz ehrlich, es ist auch eine demütigende Situation für uns. Denn die Frage, wie bereit wir sind, damit zurechtzukommen, dass wir Menschen begegnen, die überhaupt nicht in unsere schöne Kultur passen, als Christen, wie wir sie halt gefunden haben, wir singen halt so unsere Lieder und wir haben halt so unsere Formen und der Gottesdienst muss schon so und so ablaufen, damit er ein richtiger Gottesdienst ist. Und wer das nicht mitsprechen kann, ja, der kann ja was anderes machen. Das ist vor diesem Hintergrund sehr fragwürdig. Und meine Oma hat sich massiv geirrt. Sie hatte sich an einer Oberflächlichkeit aufgehängt, wie diesen blöden Socken. Und sie hat mir nie erzählt, ob der Pastor vielleicht eine Botschaft gehabt hätte von der Liebe Jesu, von der Vergebung, von der Freude an Gott, von der Ewigkeit im Himmel, die der Pastor vielleicht gesprochen hat, aber sie war bei den blöden Socken hängen geblieben. Sie hatte eine kulturelle Oberflächlichkeit zur Hauptsache gemacht. Und dieser Fehler ist uralt. Und immerhin lernen wir, dass Petrus ihn nicht begangen hat, aber glaub mir, hätte er nicht diese Erscheinung mit dem Tuch gehabt kurz davor, hätte er ganz sicher Nein gesagt. Gott selbst hatte ihn darauf vorbereitet. Er hatte ihn in diese Richtung gedrängt und Gott sei Dank, Petrus ist diesen Weg auch gegangen. Dann gibt es diese ganze Szenerie, also ich kürze jetzt ab, wir kommen zum Ende der Predigt. Dann gibt es diese ganze Szenerie, in der Petrus und Cornelius begreifen, und das begreifen sie gegenseitig, dass sie beide auf eine Weise darauf vorbereitet wurden, von Gott selbst, die sie nicht verstanden haben. Also Cornelius hatte nicht verstanden, warum er jetzt jemanden nach Joppe schicken soll, Petrus hatte nicht verstanden, warum er nach Caesarea gehen soll. Das ist eine echt schräge Geschichte. Nochmal, wenn dir jemand sagt, schick jemanden noch eine Münze oder fahr selbst noch eine Münze und such einen Ulf oder wen auch immer, was weiß ich, was Gott von dir will, dann ist das ähnlich schräg wie das hier. Petrus begreift aber offenbar in weiteren Sekundenbruchteilen, und da lernen wir etwas über seine Geistesgegenwärtigkeit, das muss man schon sagen. Er hat in Sekunden die richtige Entscheidung gefällt und die Boten eingelassen, und in Sekunden versteht er auch, dass Gott hier etwas Entscheidendes gerade tut. Und dann sagt er die Worte: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht. Es könnte sein, dass darin für dich ein tiefer persönlicher Trost steckt. Denn vielleicht bist du heute mit der Frage hergekommen, ob du in Gottes Augen so etwas bist wie dieser widerliche Römer, dieser falsche Typ, der ganz sicher in seinem Leben alles Mögliche getan hatte, bevor er nach Israel kam, was nicht nach Gottes Willen war. Du sollst nicht morden. Ein römischer Soldat, der das nicht getan hatte, ist wahrscheinlich gar nicht geboren worden. Und all solche Dinge. Vielleicht bist du heute mit genau dieser Frage hergekommen: Ich gehe da in die Kirche und was wird wohl Gott über mich denken? Und die trostvolle Botschaft aus dieser Geschichte ist: Gott hat diesen Cornelius sehr wohl gesehen und hat ihn nicht nur angesehen, sondern hat auch für ihn gesorgt. Es war ihm so wichtig, dass er seinen Petrus, den Gott schon kannte und der Gott schon kannte, dahin gesendet hat, um diesem Cornelius diese Trostworte zu sagen. Das war ein entscheidender Moment. Und vielleicht ist es für dich auch ein entscheidender Moment, zu wissen, dass Gott dich liebevoll und freundlich und vergebend ansieht. Der Wochenspruch heute war: Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Und ich gebe diesem Gedanken nochmal einen Augenblick Raum. Es ist die Öffnung der Christenheit heraus aus einem jüdischen Erbe, die wir heute in diesem Text, in diesem Predigttext erlebt haben. Es ist der Weg weg von einem exklusiven Gottesvolk hin zu einem weltweiten, nationenüberspannenden Netzwerk Menschen aller Nationen, aller Kulturen, aller Lebensstile, die Jesus als den Vergeber, den Bringer von Liebe, den, dem sie vertrauen können, anbeten und ihm glauben. Es ist ein weltweites Netzwerk von Gläubigen, um das es hier geht. Und solltest du auch an Jesus glauben, gehörst du dazu. Und das umspannt nochmal alle Kulturen und alle Lebensstile und alle Formen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Da passiert so viel und es ist so unterschiedlich auf der Welt. Und das, was wir hier tun, was wir hier glauben, die Weise, wie wir das leben und auslegen, ist wirklich nicht der Nabel der Welt. In der Perspektive von Petrus war das hier oben finsterstes, allerfinsterstes Heidenland. Als in Jerusalem ein Tempel stand, hat man hier mit Steinchen gespielt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mein Heimatdorf Marienfelde, gegenüber von unserem Haus, gibt es eine Stelle, da war eine Werkstatt, da findet man so Flintabschläge. Da stand schon ein Tempel in Jerusalem, als die da noch mit Steinen rumgehauen. Naja, nicht ganz, aber ehrlich, wir sind hier weit im Norden gegenüber Jerusalem. Wenn sich also die Christenheit damals gegen eine exklusive Auslegung des Glaubens entschieden hat, und das hat sie, sie hat sich geöffnet in die gesamte Welt. Wenn es nicht um eine Volkszugehörigkeit mehr ging, um eine Art der Kirche, um eine Form und einen Ort, die alleiniger Ausdruck des Glaubens sein sollten, und Petrus war sicherlich versucht, das so zu sehen, dann hat das für uns zwangsläufige Folgen. Und darüber müssen wir uns heute klar werden. Es schien schon den ersten Christen wichtiger zu sein, den Glauben zu teilen und Menschen anderer Kulturen in ihrer Kirche eine Heimat zu geben, als an ihren liebgewordenen Riten festzuhalten. Und so kam der Glaube nach Rom, nach Griechenland, nach Kleinasien und schließlich auch nach Schleswig-Holstein. Die Christen fanden eine Weite in der Form und es gehörte immer zum christlichen Glauben, zwar eine Klarheit der Verkündigung zu haben, aber in den Randbereichen des Gemeindelebens Weite zu haben. Und dieser Aspekt ist einer, den wir, glaube ich, lernen. Wir sind schon okay darin, aber unsere Kirche geht gerade daran unter. Sie sinkt wie die Titanic, weil sie nicht verstanden hat, in der Verkündigung klar zu sein, in der Form aber superliberal, zeitgemäß zu sein. Und wir sind, glaube ich, erst am Anfang eines Lernprozesses, was das bedeutet. Ja, wir haben schon unsere Schritte getan und seit 20 Jahren, aber wir sind trotzdem am Anfang eines Lernprozesses, denn draußen, Norden, Süden, Osten, Westen, sind lauter Menschen, für die wir eine kulturelle Antwort noch nicht gefunden haben. Sonst wären sie da. Und dass wir an einem normalen Sonntag 200 oder so sind, ist schön und ein Grund zur Freude, aber die meisten Menschen der Stadt sind nicht hier. Und auch nicht in einer anderen Kirche, also sie müssen ja nicht alle hier sein. Unsere Kirche, unsere Landeskirche geht daran unter, dass dieser Spagat zwischen Verkündigung Jesu und der Form noch nicht gefunden scheint. Wir als Gemeinde sind gut beraten, eine Balance zu suchen in dieser Frage. Und wir sind sicherlich recht selbstbewusst, wenn es um das Zentrum unseres Glaubens geht. Dann sprechen wir immer von Jesus, unserem geliebten Herrn, unserem Erlöser, dem Auferstandenen. Das ist alles safe. Die Freiheit in der Form, da suchen wir noch und immer weiter und immer weiter. Und ich glaube, wir können heute etwas lernen von der Weite, die Gott damals dem Petrus aufgezwungen hat und die dem Cornelius, einem Römer, ermöglicht hat, Christ zu werden. Es war ein großer Moment und wir sind heute Zeugen davon geworden. Ich schließe mit den Worten des Petrus: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.